Radio Augsburg Cappuccino. Zeit für Menschen und ihre Geschichte. Der Sonntagstalk.
Ich bin Eva Fischer. Schönen Sonntagvormittag. Statistisch gesehen verbringen wir mehr wache Zeit in unserem Leben bei der Arbeit als zu Hause. Zumindest ist das bei Vollzeitangestellten so. Umso wichtiger ist es ja auch, dass es bei der Arbeit passt und gut läuft. Aber wir alle wissen, die Geschäftswelt ist keine heile Welt und leider regiert da viel zu oft das Geld und nicht der Mensch. Das kennt auch mein heutiger Gast mehr als gut. Es ist Stefan Hanft, der Diözesansekretär der KAB, der Katholischen Arbeitnehmerbewegung. Hallo Herr Hanft, schön, dass Sie da sind.
Schönen guten Tag, vielen Dank für die Einladung und für den guten Kaffee.
Herr Hanft, Sie bzw. die KAB haben ja in diesem Jahr ganz viel Grund zu feiern. 175 Jahre KAB Deutschland und 150 Jahre KAB Augsburg. Von diesen 150 Jahren, wie lange sind Sie schon dabei?
Ich bin seit Juni 2022 Teil der KAB.
Wir wollen in dieser Stunde darüber sprechen, wie die KAB den Menschen hilft. Wir sprechen natürlich auch über spannende Themen wie Sonntagsschutz oder die 30-Stunden-Woche. Aber ich möchte auch Sie persönlich näher kennenlernen. Da fange ich deshalb gleich mit der Frage an. Haben Sie ein Lieblingslied, das wir hier spielen sollen?
Durchaus. Wenn ich mir ein Lied wünschen dürfte, dann wäre das Houdini von Eminem aus seinem neuen Album.
Warum dieses Lied?
Das ist eine gute Frage, weil es einfach gut getextet und gerappt ist.
Radio Augsburg Cappuccino. Zeit für Menschen und ihre Geschichte. Der Sonntagstalk.
Mein Gast ist heute der Diözesansekretär der Katholischen Arbeitnehmerbewegung, Stefan Hanft. Herr Hanft, erzählen Sie uns doch so ein bisschen von sich. Wie alt sind Sie? Wo kommen Sie her? Was haben Sie bisher in Ihrem Leben gemacht?
Mein Name ist Stefan Hanft. Ich bin 29 Jahre alt, gehe aber steil auf die 30 zu und jetzt seit Juni 2022 eben geschäftsführender Diözesansekretär bei der KAB. Das ist meine erste Vollzeitbeschäftigung, wobei ich zuvor natürlich als Werkstudent während meiner Studienzeit schon bei verschiedenen Behörden, Unternehmen gearbeitet habe.
Und wann haben Sie denn das erste Mal von der KAB überhaupt gehört? Also wann wussten Sie denn, dass es die gibt?
Meine erste Beschäftigung mit der KAB fand schon im Studium statt. Ich habe Politikwissenschaften und Geschichte studiert und mich in dem Kontext immer schon für Arbeitnehmerbewegungen interessiert, also die Gewerkschaften, die Arbeitervereine und eben die KAB.
Und warum haben Sie denn dann gesagt, ich möchte hier bei der KAB arbeiten? Wie ist es dazu gekommen?
Der Hintergrund ist der folgende. Im Juni 2022 steckte ich gewissermaßen mitten in meinen Promotionsvorbereitungen, wie auch heute noch. Und ich war auf der Suche nach einer Beschäftigung, um meine Promotion eben zu finanzieren. Und da hatte sich auch aufgrund meiner persönlichen Interessen für die Arbeitswelt eine Stelle aufgetan bei der KAB. Zu Beginn auf Teilzeitbasis und nur als Vertretung, aber wie es so häufig im Arbeitsleben ist, aus Teilzeit wurde Vollzeit und aus Vertretung wurde eine dauerhafte Stelle, sodass ich nun das Vergnügen habe, hier und heute bei Ihnen zu sitzen.
Und sind da sehr glücklich im Moment?
Durchaus. Es ist eine Arbeit, die bereichert und Spaß macht.
Und die auch einen wichtigen Hintergrund hat. Haben Sie selber auch schon mal Probleme mit einer Arbeit gehabt, vielleicht wo Sie sogar gewerkschaftliche Unterstützung gebraucht haben oder gerne gehabt hätten?
Probleme im weitesten Sinne nicht. Ich bin also immer recht gut gefahren mit meinen Arbeitgebern. Eine, ich möchte es mal nennen, Ungerechtigkeit aber, die mir mein gesamtes Werkstudentendasein Probleme bereitet hat, war die Verrechnung des Verdienstes meiner Arbeit mit dem BAföG, was ich damals bekommen habe. Denn es ist nämlich so, wenn man über eine bestimmte Verdienstschwelle drüber geht, damals waren es 450 Euro, später 540 Euro, wird jeder zusätzlich verdiente Euro direkt vom BAföG abgezogen. Das bedeutet im Klartext, dass Leistung und Arbeitswille gewissermaßen bestraft wird und das empfand ich ja damals wie heute als ungerecht.
Haben Sie sich damals dann auch Hilfe oder Beratung geholt?
Die Gesetzeslage ist da recht klar, das habe ich zu schlucken gehabt.
Die KAB ist ja ein Verband mit einer sehr langen Geschichte. Wir haben es schon angesprochen, 175 Jahre gibt es die Katholische Arbeitnehmerbewegung in Deutschland und 150 Jahre sind es auch schon jetzt hier in Augsburg und auf diese lange bewegte Geschichte wollen wir gleich gemeinsam zurückblicken.
Mehr Sonntag Mehr Zeit für gute Gespräche. Radio Augsburg Cappuccino.
75.000 Menschen sind deutschlandweit Mitglied der KAB. Und seit 175 Jahren gibt's die KAB schon in Deutschland. Und die Augsburger Zweigstelle, die hat ja noch ein zusätzliches rundes Jubiläum zu feiern, nicht wahr, Herr Hanft?
Genau so ist es. Wir feiern das 150-jährige Jubiläum der KAB im Bistum Augsburg.
Wie wird denn das gefeiert bei Ihnen?
Wir hatten bereits unsere Jubiläumsfeier. Dort haben wir groß eingeladen, Gäste, Verbündete, Organisationen, Gewerkschaften. Und es gab was Zünftiges zum Essen. Es gab einen Vortrag über die Geschichte der KAB und wir haben es uns gemeinsam gut gehen lassen, wobei ich selbst an dem Tag krankheitsbedingt verhindert war.
Ach, schade. Aber ich möchte bei der Geschichte dann nochmal einhaken. Wie hat es denn vor 150 Jahren alles angefangen?
Also wir beginnen mit der Geschichte vor 175 Jahren. Wir befinden uns in der Zeit der Industrialisierung, also eine Zeit, die geprägt ist durch den Massenpauperismus, also die Verarmung großer Menschenmassen, vor allem derjenigen Menschenmassen, die in die Städte ziehen, um in den neu entstandenen Fabriken und Werkstätten Arbeit zu finden. Und in dieser Zeit war es eben der Arbeiterbischof aus Mainz, Wilhelm Emanuel von Ketteler, der die Grundidee verfolgte, dass die Kirche, die katholische Kirche, nicht nur Caritas, also Nächstenliebe und Fürsorge betreiben sollte, sondern auch die Arbeiterschaft aktiv dabei unterstützen soll, für ihre eigenen Interessen in der Arbeitswelt einzutreten.
Und hier bei uns im Bistum Augsburg, was würden Sie denn sagen, was waren denn da die großen Persönlichkeiten in der Geschichte der KAB?
Also eine der großen Persönlichkeiten finden wir direkt in der Anfangszeit. Das ist der Priester Anton Hauser, der dann vor 150 Jahren, nämlich 1874, dafür sorgte, dass es eben auch in unserem Bistum zur Gründung einer eigenen KAB-Gruppe kam. Ansonsten gibt es zwei ganz berühmte Persönlichkeiten. Das ist einmal Therese Studer, die aus dem schönen Senden kam. Sie war Arbeitersekretärin und hat sich den Beinamen Verbandsmutter erarbeitet. Sie war dafür bekannt, auch im tiefsten Winter durch Bayerisch-Schwaben zu touren, mit den Beinen bis zu den Knien im Schnee steckend, um ja keine Arbeiterinnenversammlung zu verpassen. Therese Studer ging es damals vor allem um die Themen Bildungs- und Chancengerechtigkeit auch für Frauen. Sie war auch bekannt dafür, ab und zu gerne mal eine Zigarre zu rauchen. Eine andere Person aus dem Umfeld unserer KAB, die ich hier nennen möchte, ist Hans Adelhoch. Mhm. Adelhoch war KAB-Sekretär, gewissermaßen einer meiner Vorgänger. Er war Stadtrat für die Zentrumspartei und für kurze Zeit dann auch für die BVP, also die Bayerische Volkspartei, im Berliner Reichstag vertreten. Adelhoch hat für uns eine besondere Bedeutung, weil er als Blutzeuge des Nationalsozialismus gilt. Er wurde 1944 infolge des Hitler-Attentats, an dem er nicht direkt beteiligt war, verhaftet, in das KZ Dachau gebracht und starb dann kurze Zeit nach der Befreiung des KZs an Erschöpfung.
Ich habe einen Stolperstein von ihm gesehen. Er hat in der Peutinger Straße, also im Domviertel, gelebt. Es gibt ja bei der KAB sogar immer noch einen Hans-Adelhoch-Preis, gell, den Sie verleihen.
Genau so ist es. Der Hans-Adelhoch-Preis bzw. Hans- und Anna-Adelhoch-Preis, also der Preis ist benannt auch nach seiner Frau, wird jährlich vergeben, beispielsweise an Betriebsräte oder Mitarbeitervertreter, die sich besondere Verdienste um die Arbeiterschaft auf die Fahne schreiben können. Er wird vergeben von der Betriebsseelsorge. Der eigentliche Ausrichter ist aber die sogenannte Adelhoch-Stiftung.
In diesen 175 Jahren, die seit der Gründung vergangen sind, würden Sie sagen, dass da der Auftrag der KAB sich groß verändert hat?
Nein, der Auftrag der KAB ist immer noch der gleiche. Im Prinzip leitet sich dieser Auftrag ja aus der katholischen Soziallehre ab. Und die Kernaussage dieses Regelwerks ist, dass der Mensch Träger, Schöpfer und Ziel aller gesellschaftlichen Einrichtungen sein muss. Ich wiederhole es nochmal, weil es so wichtig ist. Der Mensch muss Träger, Ziel und Schöpfer aller gesellschaftlichen Einrichtungen sein. Für uns als KAB, die wir vor allem die Welt der Arbeit betrachten, bedeutet das ganz konkret, dass der Mensch nicht für die Arbeit da ist, sondern die Arbeit für den Menschen.
Wie die KAB heute den Menschen konkret hilft, das wollen wir uns gleich genauer anschauen.
Radio Augsburg. Cappuccino. Zeit für Menschen und ihre Geschichte. Der Sonntagstalk.
Faire statt prekäre Arbeit. Das ist unser Thema hier heute bei Radio Augsburg Cappuccino an diesem 1. Oktober Sonntag. Und mein Gast, das ist der Diözesansekretär der katholischen Arbeitnehmerbewegung, Stefan Hanft. Herr Hanft, Wie oft, glauben Sie, so kommt es vor, dass jemand einen Sechser im Lotto ergattert? Also er hat einen Job, den er liebt, der fair bezahlt wird, wo er faire Aufstiegschancen hat, wo er wertgeschätzt wird und vielleicht auch die Möglichkeit auf flexible Arbeitszeiten hat.
Sowas gibt es sicherlich häufiger, als man denkt. Ich glaube, die meisten Menschen sind mit ihrer Berufssituation durchaus zufrieden. Und das ist auch gut so.
Umgekehrte Frage, wie viele Menschen, glauben Sie schätzungsweise, arbeiten in prekären Verhältnissen? Also Leiharbeit, befristete Verträge, unfaire Löhne?
Eine Schätzung abzugeben, das wäre ein wenig vermessen, denn ich bin nicht das Statistische Bundesamt. Ich glaube, viel interessanter ist die Frage, was wir denn unter prekärer Arbeit überhaupt verstehen. Und da haben wir als KAB einen relativ weiten Begriff von, Sie führten jetzt auf, Leiharbeit, Befristung, unfaire Bezahlung. Wir zählen aber auch fehlende Mitspracherechte im Betrieb mit, Diskriminierung aufgrund von Geschlecht oder Herkunft, fehlende gesellschaftliche Anerkennung, keine Tarifbindung oder physische und psychische Überbelastung. Und wenn man all diese Faktoren zusammenzählt, dann glaube ich, dass doch sehr viele unserer Zuhörer sich dort wiederfinden würden. Das heißt, prekäre Arbeit ist weit mehr verbreitet, als man es vielleicht zu Beginn denkt.
Können Sie uns so ein bisschen Einblick in Ihre Arbeit geben, uns vielleicht auch ein konkretes Beispiel erzählen von einem Arbeitnehmer, einer Arbeitnehmerin, die sich an Sie gewendet hat mit einem Problem?
Sehr gerne. Eine Geschichte ist mir im Kopf geblieben, das war letztes Jahr, 2023, nach den verheerenden Erdbeben in der Osttürkei. Dort ist ein türkischstämmiger Arbeitnehmer auf uns zugekommen, ganz gezielt auf mich zugekommen, und er selbst war damals in Leiharbeit mit einem sehr niedrigen Lohn, und er bat mich gemeinsam mit ihm, sich auf eine Bewerbung vorzubereiten, das heißt sowohl das Interview einmal einzustudieren, aber auch die Bewerbungsunterlagen gemeinsam zu erstellen und auszudrucken. Und das habe ich natürlich auch sehr gerne getan.
Und hat er es dann auch geschafft? Hat er einen Job gefunden?
Das weiß ich leider nicht. Der Kontakt ist danach nicht mehr vertieft worden.
Gibt es auch so Fälle, wo Sie wirklich sagen können, da wissen wir, da haben wir was erreicht für diese Frau, für diesen Mann, die sich an uns gewandt haben, die ein Problem gehabt haben?
Mhm. Die Ergebnisse werden ganz häufig in den Beratungsbereichen deutlich, also Rentenberatung und Rechtsberatung. Im Falle der Rentenberatung geben wir die Rentenanträge direkt ab und erhalten dann auch das Ergebnis. Das heißt, wir wissen, wer von den Hilfesuchenden sozusagen welches Ergebnis gemeinsam mit uns erzielen konnte. Ähnlich ist es bei der Rechtsberatung, die ja dann bis zur Vertretung vors Gericht gehen kann. Und auch da kennen wir dann am Ende die Urteile.
Sie melden sich ja zu Wort, wenn es um Verhandlung von Tarifverträgen geht. Sie sind ja auch mal mit Streiks dabei. Wie ist denn dann so dieses gewerkschaftliche Arbeiten bei Ihnen?
Also die KAB ist ein Verbündeter der Gewerkschaften. Das war in den vergangenen 150 Jahren nicht immer so. Heute sind wir aber sehr, sehr froh darüber, dass auch die Gewerkschaften uns nicht als Konkurrent, sondern als Verbündete sehen. Tarifverhandlungen und Streiks, das ist im Wesentlichen das Hoheitsgebiet der Gewerkschaften, die wir dabei natürlich gerne unterstützen. Das heißt, wenn es irgendwo einen Streik oder eine Arbeitnehmerdemonstration gibt, dann sind wir mit unseren Leuten auch vor Ort. Aber das ist nicht unsere hauseigene Arbeit sozusagen, sondern wir fokussieren uns mehr auf den gesellschaftlichen Wandel und die Gestaltung der Arbeitswelt über eine übergeordnete Ebene.
Sie beraten jeden auch unabhängig davon, welche Religion, welche Herkunft der Mensch hat?
Selbstverständlich. Religion, Herkunft, Geschlecht, Sexualität spielt bei uns erst einmal gar keine Rolle. Wir sind da als Verband recht offen.
Radio Augsburg. Cappuccino. Zeit für Menschen und ihre Geschichte. Der Sonntagstalk.
Herr Hanft, was ist denn eigentlich Ihr liebster Wochentag?
Mein liebster Wochentag ist der Freitag. Jetzt wäre es eigentlich nur folgerichtig, als KAB-Diözesansekretär zu sagen, es sei der Sonntag, weil es eben der Ruhetag ist, für den wir eintreten. Ich freue mich aber nach einer harten Arbeitswoche freitags vor allem auszugehen, mit den Freunden ein Bier zu trinken. Deswegen ganz eindeutig der Freitag.
Ja, Sie sind ja auch noch sehr jung. Vielleicht ändert sich dann das auch irgendwann im Alter, dass man das Wochenende dann auch die ruhigen Tage mehr schätzt. Tatsächlich habe ich eine Studie gelesen und die besagt, dass Samstag und auch Sonntag, das sind auf jeden Fall die liebsten Tage der Deutschen. Und das ist ja auch klar. Samstag, Sonntag, Wochenende, da müssen viele eben nicht arbeiten, da haben wir frei, können wir was Schönes unternehmen. Aber umgekehrt verlangen doch die Menschen immer mehr, dass auch am Sonntag alles erreichbar sein muss, alle Geschäfte geöffnet sein müssen. Wie passt denn das zusammen?
Es passt nur teils zusammen und ich glaube, es hat auch etwas mit Lebenseinstellung und Lebensalter zu tun. Ich vermute, mit zunehmendem Alter schätzen die Menschen zunehmend auch die Sonntagsruhe. Wir als KAB, Betriebsseelsorge, uns ist ja der Sonntagsschutz ein ganz besonderes Anliegen. Deswegen sind wir auch in der sogenannten Sonntagsallianz mit vielen verschiedenen Verbündeten aktiv, um für die Einhaltung oder die Bewahrung des freien Sonntags zu kämpfen.
Wie schaut denn eigentlich für Sie so ein perfekter Sonntag aus?
Für mich ganz persönlich, Füße hoch und Kopf aus.
Einkaufen gehört nicht dazu?
Einkaufen gehört definitiv nicht dazu. Es ist ja in Bayern auch gar nicht möglich.
Früher war es ja auch total normal, dass die Läden mittags zum Beispiel eine Mittagspause gemacht haben, dass sie auch mal unter der Woche am Nachmittag zu waren. Samstag war auch nur bis Mittag offen und früher hatte ja nicht mal ein Bäcker am Sonntag auf. Heutzutage ist das für die meisten von uns undenkbar. Warum geht sowas heute nicht mehr? Früher sind wir ja auch nicht verhungert.
Ich glaube, das hat etwas weniger mit den Menschen zu tun, die unbedingt zu allen Tageszeiten oder Wochentagen arbeiten wollen, sondern es ist die Wirtschaft, die davon ausgeht, dass wenn sie durchgängig geöffnet hat, einen größeren Umsatz generieren kann. Wobei ich das stark in Zweifel ziehen möchte, denn einen Euro kann man nur einmal ausgeben und es müsste auch für die Wirtschaft keinen Unterschied machen, ob ich diesen am Dienstagvormittag oder am Sonntagabend ausgebe.
Was macht es aber mit einer Gesellschaft, wenn wir 24/7, also 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche im Dienst sind oder immer einsatzbereit sind?
Abgesehen vom religiösen Argument, also das dritte der 10 Gebote, am Sabbat sollst du ruhen, das ein Gebot, das wir übrigens auch nicht als Zwang verstehen wollen, sondern als Befreiung. Es steht ja in der Bibel im Kontext des Satzes, ich bin dein Gott, der dich aus dem Sklavenhaus Ägypten geführt hat, also die Befreiung aus der Sklaverei. Ich nehme an, die israelitischen Sklavenarbeiter mussten auch sonntags arbeiten. Und das ist für die Gesellschaft an sich ganz schwierig, also sowohl für den Menschen als auch für die Gesellschaft, ununterbrochen zu arbeiten, für die betroffenen Arbeitnehmer, aber auch ununterbrochen konsumieren zu dürfen oder zu müssen. Gerade heute, wo wir in einer doch zunehmend durchtakteten und durchdachten, beschleunigten Gesellschaft leben. Es braucht Erholung für den Menschen, aber auch für die Gesellschaft als Ganzes.
Also es ist unheimlich wichtig, dass wir auch mal eine Pause machen, dass wir auch mal runterfahren und auch mal eine Auszeit von diesem Konsumrausch haben.
Genau so ist es.
Auch für die Menschen natürlich, die dort arbeiten in den Geschäften, ist so ein freier Tag am Sonntag wichtig. Und ich habe mit Ihnen ja auch vor kurzem erst darüber gesprochen, weil ja viele denken, dass Allheilmittel seien jetzt zum Beispiel diese
digitale Kleinstsupermärkte.
Genau, wo niemand an der Theke steht, wo niemand arbeitet, wo ich dann einfach an einem Automat was bezahlen kann dann am Ende. Aber auch das ist doch nicht das Allheilmittel, oder?
Nein, das ist nicht das Allheilmittel. Ich möchte aber vorausstellen, dass wir dem Bauern sicherlich nicht seinen Automaten wegnehmen wollen, der vorne am Hof platziert ist. Was wir kritisieren, vornehmlich am neuen bayerischen Ladenschlussgesetz, ist die sonntägliche Öffnung der digitalen Kleinstsupermärkte aus zwei Gründen. Das eine ist der Arbeitnehmerschutz. Diese Smart Stores, wie sie auch genannt werden, müssen, egal wie smart sie sind, teils auch von Menschen betrieben werden. Man stelle sich nur vor, ein Kunde lässt einen Joghurtbecher fallen, irgendwer muss diesen Joghurt natürlich dann auch wieder wegwischen. Und hier kommen Menschen zum Einsatz. Das ist das eine. Zum anderen ist es aber auch so, dass die sonntägliche Ruhe an sich dadurch gestört wird, dass diese Läden geöffnet haben. Also die Möglichkeit, einkaufen zu gehen, widerspricht der Idee des freien Sonntags.
In vielen Ländern ist es ja mittlerweile total normal, dass am Sonntag Shoppingtag ist. Ich komme zum Beispiel aus Italien, da ist eigentlich am Sonntag fast alles offen. Da müssten Sie doch eigentlich mit unserer bayerischen Staatsregierung recht zufrieden sein, so wie es jetzt ist.
In der Tat, also grundsätzlich ja. Ich habe auch noch nie einen Politiker getroffen, der mir offen eingestand, von Angesicht zu Angesicht sozusagen, dass er an der Sonntagsruhe rütteln möchte. Und dennoch haben wir als KAB das Gefühl, dass in einem geregelten Rhythmus immer wieder mal versucht wird, am Sonntagsschutz zu rütteln, jetzt aktuell mit dem Bayerischen Ladenschlussgesetz, welches wir auch offensiv angehen, nicht nur durch verschiedene Medienkampagnen, sondern aktuell auch durch eine Postkartenaktion gemeinsam mit unseren Verbündeten aus den Gewerkschaften, wo Bürger, Mitglieder der Gewerkschaften und der Arbeitervereine dazu aufgerufen werden, per Unterschrift eine Postkarte abzusenden, direkt an unseren Ministerpräsidenten, Herr Dr. Markus Söder.
Herr Hanft, Hand aufs Herz, schalten Sie am Sonntag Ihr Diensthandy aus?
Mein Also ich schalte es nicht gezielt aus, ich versuche aber nicht drauf zu schauen. Und da wir bei der KAB arbeiten, ist es in der Regel auch so, dass am Sonntag kein Mail-Eingang zu verzeichnen ist. Ein Anruf schon gleich zweimal nicht.
Radio Augsburg Cappuccino. Zeit für Menschen und ihre Geschichte. Der Sonntagstalk.
Sonntagsschutz, faire Arbeit, das sind alles Themen, über die wir schon gesprochen haben, hier heute an diesem 1. Oktober Sonntag bei Radio Augsburg Cappuccino. Ich habe nämlich Stefan Hanft, den Diözesansekretär der katholischen Arbeitnehmerbewegung in Augsburg, zu Gast. Und unser letztes Thema, das wir jetzt heute anschneiden wollen, das sind neue Arbeitszeitmodelle. Herr Hanft, Sie sind ja auch ein junger Mensch, der jetzt relativ neu erst in die Arbeitswelt gestartet ist. Sie arbeiten ganz klassisch 40 Stunden Büro oder haben Sie das Glück, dass Sie jetzt flexible Arbeitszeiten haben? Wie ist das bei Ihnen?
Ich arbeite 39 Stunden die Woche. Das ist im Bistum Augsburg so üblich als Vollzeitbeschäftigter. Und meine Arbeitszeiten sind in dem Sinne recht flexibel, dass ich mich nach der Terminlage richte. Ich habe oft Abendtermine, ich habe Wochenendtermine, was für mich bedeutet dann natürlich, dass ich teilweise dann auch bis 10 schlafen kann, aber dann bis Mitternacht arbeite.
Ist auch Homeoffice möglich bei Ihnen?
Homeoffice ist bei uns selbstverständlich möglich.
Das heißt, Sie haben da wirklich einen tollen Arbeitgeber, der Ihnen da auch mit sehr vielen flexiblen Arbeitsmodellen entgegenkommt. Das ist ja immer wieder Thema in der heutigen Zeit, nicht nur seit Corona, sondern halt in Zeiten von Fachkräftemangel wird immer wieder über flexible Arbeitsmodelle gesprochen. Wie wichtig halten Sie denn, dass die Unternehmen da nachziehen?
Ich glaube, wenn es um das Thema Flexibilisierung von Arbeitszeiten geht, das ist ja ein politisches Schlagwort, erstmal keine Rechtslage oder erstmal nichts Konkretes, da muss man die Frage cui bono stellen. Also wem nützt es denn überhaupt? Wenn Flexibilisierung von Arbeitszeiten bedeutet, dass Arbeitnehmer selbstbestimmter entscheiden können, wann sie arbeiten, dann befürworten wir das als KAB. In der politischen Debatte bedeutet Flexibilisierung vor allem für die Wirtschaftsunternehmen jedoch häufig, dass Arbeitnehmer rund um die Uhr verfügbar sein müssen. Eine solche Art der Flexibilisierung lehnen wir strikt ab.
Jetzt kommt ja auch immer in dieser Diskussion öfter so ein Generationenkonflikt so ein bisschen auf. Man hört immer wieder von älteren Generationen den Vorwurf, die jüngeren Generation, die Generation Z, die sei faul, sie sei nicht bereit, Leistung zu bringen. Es gibt ja auch Videos im Internet von jungen Frauen und Männern, die kursieren, die ganz verzweifelt sind, weil sie sich ein Leben mit einer 35- oder 40-Stunden-Woche gar nicht vorstellen können. Ist Ihrer Ansicht nach was dran an diesem Vorwurf, dass die jüngere Generation nicht mehr bereit ist, Leistung zu bringen?
Also eine generelle Pauschalisierung möchte ich doch strikt ablehnen. Die meisten jungen Menschen oder Menschen in meinem Alter arbeiten gerne, arbeiten viel und sind auch bereit, Leistungen zu bringen. Dennoch ist es natürlich so, dass sich im Bereich des Arbeitsethos in den letzten Jahren eine Verschiebung beobachten lässt. Viele junge Menschen sagen, wir wollen nicht mehr leben, um zu arbeiten, sondern wir wollen arbeiten, um zu leben, was oft dann bedeutet, dass man auch weniger wöchentliche Arbeitszeit für sich haben möchte.
Was jetzt aber auch Ihren Prinzipien erstmal nicht widerspricht, denn Sie sagen ja auch, die Arbeit hat für den Menschen da zu sein und nicht der Mensch hat für die Arbeit da zu sein.
Genau so ist es.
Vor allem für junge Familien, und das spreche ich jetzt auch aus eigener Erfahrung, ist es ja oft auch ein wahnsinnig schwieriger Balanceakt zwischen Kindern, Haushalt und dann noch Arbeit. Das sind so flexible Arbeitsmodelle einfach unheimlich wichtig. Ich würde mal sagen, wenn mir mein Arbeitgeber da nicht so entgegenkommen würde, würde ich es auch nicht schaffen, einfach so viele Stunden zu arbeiten. Insofern ist es ja dann auch wieder für beide Seiten eine Win-Win-Situation.
Genau so ist es. Und die einfachste oder der beste Weg, eine solche Veränderung hinzubekommen, ist, Mitglied einer Gewerkschaft zu werden. Denn in den Tarifverträgen, die die Gewerkschaften abschließen, sind flexible Arbeitszeiten oft ein Teil.
Wer muss sich jetzt wem mehr anpassen? Was sagen Sie, die Arbeitswelt den jungen Menschen oder die jungen Menschen der Arbeitswelt?
Ich glaube, hier ist die Arbeitswelt, sind die Arbeitgeber in der Bringschuld.
Wie müsste sich unser Arbeitsmarkt verändern, damit Sie zufrieden sind?
Wir stehen ganz generell für gute und faire Arbeitsbedingungen ein. Das bedeutet Tarifverträge, das bedeutet fairer Lohn, das bedeutet, wie Sie es eben auch angesprochen haben, eine Flexibilisierung zugunsten der Arbeitnehmer.
Haben Sie das Gefühl, es bewegt sich in die richtige Richtung?
Ich glaube, die Notwendigkeiten, die wirtschaftlichen Notwendigkeiten zwingen die Arbeitgeber dazu, in diese Richtung zu tendieren. Wir sehen das hier in Augsburg, aber auch an vielen anderen Beispielen. Die meisten Arbeitgeber sind bereit, althergekommene Einstellungen zu verändern, sich anzupassen. Allein schon aus dem Grund, dass viele junge Arbeitnehmer natürlich verschiedene Auswahlmöglichkeiten haben, bei welchen Unternehmen sie schaffen wollen, wo sie sich anstellen lassen wollen. Und dann nehmen sie eben häufig jenes Unternehmen, welches die entsprechenden Bedingungen bereithält.
Also wir sind auf dem richtigen Weg, aber ein Stückchen Weg liegt doch vor uns.
So schaut's aus.
Vielen Dank, Herr Hanft, für dieses tolle Gespräch. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen, erholsamen, geruhsamen Sonntag.
Radio Augsburg Cappuccino. Der Sonntagstalk bei Radio Augsburg. Radio.